Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Die EU-Landwirtschaft braucht mehr Natur- und Klimaschutz. Das steht in einer neuen Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Dazu gleich ein Gespräch mit Kirsten Tackmann. Sie ist agrarpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Außerdem heute im Programm: vom Volksbegehren zum Gesetz. Bayern verabschiedet ein Artenschutzgesetz. Insektenbuffets und Bienenweiden. Samenmischungen sind oft keine Hilfe für heimische Insekten. E-Scooter, es sind noch viele illegale Roller auf dem Markt. Und im Verbrauchertipp geht es um Call-by-Call-Tarife, ein manchmal noch lukratives Auslaufmodell. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat gestern seine neue Stellungnahme an Julia Klöckner, die Chefin des Hauses, übergeben. Die 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befassen sich darin mit der Ausrichtung der gemeinsamen EU-Agrarpolitik nach 2020 und stellen den Schutz von Agrar, Umwelt und Klima in den Mittelpunkt. Bei uns am Telefon ist jetzt Dr. Kirsten Tackmann, die agrarpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Guten Tag, Frau Tackmann.
Guten Tag, Frau Kuhlmann.
Wofür sollen Landwirte in Europa künftig bezahlt werden?
Naja, zuerst mal muss man ja feststellen, dass das Agrarmodell, so wie es bis jetzt in der EU und auch in Deutschland vertreten wird, gescheitert ist. Es ist ökonomisch gescheitert, weil viele Landwirte unterdessen von der landwirtschaftlichen Arbeit nicht mehr leben können. Und es ist gescheitert, weil wir ganz offensichtlich auch im Klima und auch ein biologisches Vielfaltproblem haben. Insofern muss man jetzt umsteuern und genau dafür müssen Landwirte bezahlt werden. Einerseits für die Versorgung mit Lebensmitteln, das dürfen wir nicht vergessen, aber andererseits muss diese Produktion auch nachhaltig sein. Das heißt also auch Klima und die Vögel schützen und Insektenschutz realisieren. Dafür muss öffentliches Geld ausgegeben werden. Das heißt, öffentliches Geld für öffentliche Leistung ist ein zwingendes Prinzip, was durchgesetzt werden muss.
Wie ist die europäische Agrarpolitik insgesamt aufgestellt, wenn wir auf den Artenschutz und die Klimafrage blicken?
Naja, offensichtlich ja zu wenig. Sicherlich einiges erkämpft worden in den vergangenen Jahren, aber immer wieder auch in den Verhandlungen dann zwischen EU-Kommission und Europäischem Parlament zum Beispiel aufgeweicht worden. Das heißt, wir haben hier ein Problem, das zunimmt, nicht abnimmt, obwohl viele Betriebe, das weiß ich auch aus meinen eigenen Besuchen, schon auch verstanden haben, dass da sich was ändern muss. Aber wenn sie natürlich dann ein betriebswirtschaftliches Problem bekommen, also ihre Existenz nicht mehr bestreiten können, aber auch ein Problem. Das heißt also, wir müssen hier Einkommenssicherung und Nachhaltigkeit, also Klimaschutz und biologische Vielfalt, miteinander vereinbaren.
Was ist denn voraussichtlich von der neuen EU-Kommission zu erwarten? Frau von der Leyen hat sich in dieser Hinsicht ja noch nicht so konkret geäußert.
Naja, also leider ist ja die letzte EU-Kommission eher schon wieder einen Schritt zurückgegangen. Also unter dem rumänischen Kommissar Dacian Cioloș, der davor im Amt war, war aus meiner Sicht die Diskussion eigentlich schon ein Stückchen weiter als unter Phil Hogan. Das heißt, ich kann eigentlich nur hoffen und erwarte auch von Frau von der Leyen, dass sie eine Personalentscheidung herbeiführt und mitträgt, die tatsächlich jemanden ins Amt hebt, der da ganz klare Positionen und ganz klare Botschaften verbindet. Das dürfen aber nicht nur Worte sein, das müssen endlich Taten erfolgen, weil wir verlieren auch die Akzeptanz für die Landwirtschaft. Das ist eigentlich auch mein Problem, dass natürlich sich immer mehr Agrarbetriebe angegriffen fühlen, aber eigentlich auch Verlierer eines Systems sind, was halt auf Ausbeutung von Mensch und Natur beruht. Und deswegen bin ich froh, dass der Wissenschaftliche Beirat hier ganz klare Forderungen stellt. Was mir fehlt, sind zum Beispiel aber soziale Aspekte, weil, wie gesagt, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch von landwirtschaftlicher Arbeit muss man leben können.
Die europäischen Landwirte brauchen Mindeststandards, die verpflichtend für alle sind und auch die Möglichkeit, mehr für die Umwelt zu leisten. Das hat Frau Klöckner gestern gesagt. Mehr wird doch aber nur gemacht, Sie haben es gerade in anderem Zusammenhang angesprochen, wenn es sich lohnt. Wo könnten denn Anreize liegen?
Naja, also ich denke schon, dass auch viele Landwirte unterdessen verstanden haben, dass sie auch etwas tun müssen zu ihrer Selbstwillen. Also der Schutz biologischer Vielfalt und Klimaschutz hat ja nicht nur etwas damit zu tun, was die Gesellschaft möchte, sondern auch die Landwirtschaft ist ja Opfer der Veränderung. Man merkt das ja, die Dürre in zwei Jahren, davor ein Jahr mit extrem viel Niederschlag. Also insofern ist es auch im eigenen Interesse. Aber es muss hier auch unterstützt werden. Deswegen bin ich sehr für eine Balance zwischen Beiträgen, die Landwirtschaft selbstverständlich schon teilweise auch leistet oder noch mehr leisten muss, und andererseits wirklich deutliche Unterstützung bei den Dingen, die zusätzlich gebracht werden müssen. Vor allem bin ich für Fairness. Das heißt, Es muss, wenn wichtige Ziele verfolgt werden, müssen sie für alle gelten. Das kann nicht sein, dass sich Betriebe zum Beispiel, die ohnehin schon auf besseren Standorten wirtschaften, dann sozusagen rauskaufen können und nur die, die einsichtig sind und auf benachteiligten Standorten wirtschaften, dann die Umweltauflagen und Klimaschutzauflagen erfüllen. Andererseits muss es, wie gesagt, auch Anreize geben für Dinge, die zusätzlich geleistet werden.
Soweit Kirsten Tackmann, agrarpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, zur Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeslandwirtschaftsministeriums über die künftige Ausrichtung der Agrarpolitik. Ihnen Dankeschön. Vom Volksbegehren Rettet die Bienen bis zum neuen Artenschutzgesetz für Bayern dauerte es nur 5 Monate. Zunächst hatten sich mehr als 1,7 Millionen Menschen für mehr Artenschutz im Freistaat ausgesprochen. Und heute verabschiedet der Landtag in München das neue Gesetz. Kurz zuvor kam es allerdings noch zu heftigen, kontroversen Diskussionen zwischen den Konservativen und der Opposition. Tobias Krone zeichnet die Entwicklung nach.
Die Wildbienen in Bayern sollen es besser haben, auch wenn sie nicht die einzige Tierart sind, die vom Artenschutzgesetz profitiert. Rosi Steinberger von den Grünen im Landtag freut sich.
Letztendlich kann man sagen, dass die Natur gesiegt hat.
1,75 Millionen Unterschriften. So viele waren es noch bei keinem Volksbegehren in Bayern. Ein Rekord, dem sich auch Bayerns konservative Regierung um Markus Söder beugen musste.
Das hatten wir lange nicht geglaubt, dass es so schnell kommen wird. Aber nachdem so viele Menschen dieses Volksbegehren unterschrieben haben, konnte die Staatsregierung auch nicht mehr anders und hat es jetzt angenommen.
Bayern soll nun Vorzeigeregion beim Artenschutz werden. Doch zunächst hat das Bundesland Nachholbedarf. Es wird den Ackerbau und das Düngen von Uferstreifen verbieten, um die artenreiche Vegetation und Tierwelt dort nicht mehr zu stören. In allen anderen Bundesländern gibt es dieses Verbot bereits. Doch in anderen Punkten könnte Deutschlands Südosten künftig vorangehen. So schreibt das Gesetz für 2030 einen Anteil an Biolandwirtschaft von 30% vor. Das entspräche einer Verdreifachung der jetzigen Bioanbauflächen. In 10 Jahren will Bayern zudem 15% der Flächen als Biotope ausweisen, die dann zwar weiterhin landwirtschaftlich genutzt, aber nicht mehr verändert werden können. Während des Volksbegehrens war die regierende CSU dagegen und fest an der Seite der skeptischen Landwirte, die bis heute Probleme mit dem Gesetz haben.
Da ist die Faust in der Hosentasche, da sind Wunden aufgerissen worden mit wirklich unsachlich vorgetragener Kritik an der Landwirtschaft.
Martin Schöffel, agrarpolitischer Sprecher der Landtags-CSU, sieht die Bauern als Opfer einer einseitig geführten Artenschutzkampagne. Die Grüne Rosi Steinberger ist da anderer Meinung.
Grundsätzlich hatten die Landwirte eben das Problem, dass man in ihre Geschäfte hineinregiert. So, ich mache auf meiner Fläche, was ich will und niemand hat mir das vorzuschreiben. Das war, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem der Landwirte.
Ein runder Tisch unter Moderation des ehemaligen Landtagspräsidenten Alois Glück brachte Naturschützer und Landwirte zusammen. Doch ein Versöhnungsgesetz, wie Markus Söder den Entwurf nennt, wird es wohl trotzdem nicht. Dafür sorgten die jüngsten Querelen im Umweltausschuss des Bayerischen Landtags. Grund: ein Zusatzgesetz. Landwirte müssten erst zustimmen, bevor ein Gutachter beispielsweise ihre Streuobstwiese als Biotop festschreibe. Wenn sie widersprechen, müsse ein Schiedsgericht entscheiden.
Wenn dieser Antrag durchgeht von der CSU und den Freien Wählern, behindert das die Arbeit dieser Biotopkartierer ganz massiv. Sie müssen sich ständig in Konflikt begeben mit den Leuten, denen diese Grundstücke gehören. Das heißt, es verzögert diese Biotopkartierung massiv.
Die Grünen sehen das Zieldatum 2030 für den Biotopverbund in Gefahr. Doch Martin Schöffel von der CSU besteht darauf, das Artenschutzgesetz dürfe Landwirte nicht übergehen und verteidigt das künftige Einspruchsrecht.
Das ist, denke ich, ein Meilenstein für das Eigentum.
Für das Artenschutzgesetz werden voraussichtlich alle Parteien stimmen, außer die AfD. Die schlägt sich auf die Seite der unversöhnlichen Landwirte. Die Grünen finden, um mehr Bauern etwa für biologischen Ackerbau zu begeistern, müsse die Landesregierung mehr für die Nachfrage tun und beispielsweise Bioessen in öffentlichen Kantinen fördern.
Denn irgendjemand muss ja diese Produkte auch kaufen, sonst hat das ja alles keinen Sinn.
In einem Punkt ist sich die Grüne Rosi Steinberger mit ihrem CSU-Kollegen im Umweltausschuss Erik Beiswenger einig. Das Ziel Artenschutz steht fest. Nur wie Bayern es erreichen will, darüber müsse man künftig sprechen.
Das war schon ein sehr langer Weg. Aber wenn wir es heute annehmen, sind wir doch erst am Anfang einer langen Wegstrecke und da werden wir noch viele Gespräche zu führen haben.
In Bayern soll heute das neue Artenschutzgesetz verabschiedet werden. Tobias Krone berichtete aus München. Es summen, fliegen und krabbeln immer weniger Bienen, Schmetterlinge und Käfer, nicht nur in Bayern. Insekten finden überall viel zu wenig Nahrung und Unterschlupf, weder auf Äckern und Wiesen noch in aufgeräumten Gärten. Inzwischen säen viele Menschen aber Wildblumenmischungen in ihren Balkonkasten oder Pflanztopf oder machen ein paar Quadratmeter im Garten frei dafür. Leider helfen diese Mischungen den Insekten kaum. Das hat der Botanische Verein aus Bochum mit seiner Untersuchung dazu jetzt festgestellt. Woran liegt das und was lässt sich besser machen? Nikolas Goltsch berichtet.
Es klingt alles so einfach. Mit 50 Gramm Blumensamen den Balkon oder den Garten in ein blühendes Insektenbuffet verwandeln, an dem es summt und brummt. So versprechen es diverse Hersteller von Samensticks, Blühbändern, Seedbombs oder Saatgutmischungen. Die meisten dieser Mischungen helfen der Natur jedoch kaum, meint der Botanische Verein aus Bochum. Dazu haben die Botaniker diverse Samenmischungen verschiedener Hersteller auf Testfeldern ausgesät und die gekeimten Arten im Anschluss bestimmt. Von Vielfalt war dabei keine Spur. Gefunden haben sie fast immer dieselben Arten, beispielsweise die zierliche Kornrade, den Gartenfuchsschwanz oder das Marokko-Leinkraut. All das sind Arten, die in Deutschland normalerweise nicht vorkommen, sondern aus dem Mittelmeerraum stammen, teilweise auch aus Südosteuropa oder wie der kalifornische Klappenmohn, sogar aus Nordamerika. Solche Pflanzen liefern den Spezialisten unter den Insekten keine Nahrung, doch gerade die sind bedroht, erklärt der Insektenexperte Helmut Riemann vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen.
Es gibt zahlreiche Arten, die zum Beispiel jetzt nur auf Korbblütler fliegen, meinetwegen auf Kamille, Disteln, diverse andere Pflanzen, die in diese Pflanzengruppe gehören. Die sind absolut gebunden an bestimmte Pflanzen oder bestimmte Pflanzenfamilien.
Der Inhalt vieler Blühmischungen helfe deswegen meist nur den Generalisten unter den Insekten, wie zum Beispiel der Honigbiene. Die Bochumer Botaniker bemängeln zudem, dass aufgedruckte Gütesiegel frei erfunden seien und auch Namen wie Bienenweide oder Wildblumenmischung, die auf heimisches Saatgut hindeuten, nicht viel über deren Inhalt aussagen würden. Oft seien die enthaltenen Arten gar nicht angegeben, wenn doch, dann sei darauf nicht unbedingt Verlass. Dass Saatgutmischungen zum Großteil aus fremdländischen Arten bestehen, liegt auch daran, dass ihr Inhalt oft aus dem Ausland importiert wird, zum Beispiel aus Südosteuropa. Norbert Möllers ist für die Saatgutbeschaffung der Firmen Kiepenkerl und Sperli zuständig.
Es gibt sehr viele Saatgutfirmen in diesen Ländern, die sich speziell halt auf Wildblumen spezialisiert haben und es ist dadurch natürlich auch eine preisliche Sache.
Regionales Saatgut sei in Deutschland derzeit noch Mangelware, sagt Möllers. An Zukäufen aus dem Ausland führe deswegen noch kein Weg vorbei.
Jetzt im Moment ist man auch dabei, hier Produktionen aufzubauen. Aber sie ist sehr arbeitsintensiv. Teilweise pflücken sie das mit der Hand und reinigen es mit der Hand nach. Das ist natürlich bei, muss man schon sagen, Lohnkosten, die hier in Deutschland herrschen, schon ein Riesenunterschied, als wenn ich sowas halt in Osteuropa produzieren lasse.
Dennoch liege Regio-Saatgut im Trend und immer mehr Hersteller versuchen, heimische Arten ins Sortiment und in Samenmischungen für Balkone und Gärten aufzunehmen. Die Botaniker vom Bochumer Verein stören sich in ihrer Untersuchung jedoch auch am Umgang von Städten und Landwirtschaft mit dem Thema. Seit einigen Jahren beobachten sie, dass ausgesäte Blühpflanzen, die bei uns normalerweise nicht vorkommen, in Siedlungs- und Landschaftsräumen zunehmen. Viele Blühstreifen, die Landwirte als Umweltmaßnahmen anlegen, würden ihren Zweck genauso verfehlen wie solche im heimischen Garten. Die Botaniker plädieren deswegen dafür, heimischen Arten in der Landschaft wieder mehr Raum zu geben. Wer im eigenen Garten oder auf dem Balkon die richtige Nahrung für gefährdete Insekten schaffen möchte, der kann bei Umweltverbänden und Co. Regio-Saatgut kaufen, rät Insektenexperte Helmut Riemann.
Da sollten dann schon Kleearten dabei sein, Hauhechel oder zum Beispiel Flockenblumen und solche Geschichten, die mehrjährig sind und dann über einen längeren Zeitraum eben auch Nahrungsangebot bieten für Arten, die tatsächlich seltener geworden sind.
Nur Blühpflanzen aus regionalem Saatgut machen Insekten vor ihrer Haustür wirklich satt und glücklich. Naturschutzverbände helfen, es zu finden. Seit ein paar Wochen sind die kleinen Flitzer vor allem in großen Städten unterwegs, Elektroroller. Sie stehen über die Stadt verteilt am Radwegrand als Leihgeräte. Und schon ab einem Einstiegspreis von etwa 200 Euro bekommt man im Internet einen eigenen Roller. Die Modellvielfalt ist enorm und die Preis- und Qualitätsunterschiede sind erheblich. Kai Rüßberg mit einer Entscheidungshilfe.
Aber sobald ich im öffentlichen Raum bin, muss man sich vor Augen halten, dass man mit einem nicht versicherten Fahrzeug und illegal unterwegs ist.
Sagt der Bochumer Fahrradhändler Michael Teupen. In Deutschland fahren bereits 250.000 mit Motor angetriebene Elektroscooter, schätzt der Verband. Die meisten davon ohne Zulassung. Die neue Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung gibt eine Reihe von Vorgaben. Zunächst eine Haftpflichtversicherung, die ähnlich wie beim Mofas als Versicherungskennzeichen am Hinterrad sichtbar sein muss. Vorgeschrieben ist auch eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern und weiteres.
Die E-Scooter müssen zwei separate Bremsen haben. Sie müssen Beleuchtung haben, nach den gleichen Normen geprüft sein wie die Pedelecs.
Wer mit einem nicht zugelassenen Kraftfahrzeug, und das sind diese Elektroroller, erwischt wird, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem drohen große finanzielle Risiken bei einem Unfall. Dann muss der Fahrer alle Kosten selbst tragen. Private Haftpflichtversicherungen treten nicht ein. Bei Kindern müssen sogar eventuell die Eltern haften. Elektroroller, die vor Inkrafttreten der Verordnung verkauft wurden, dürfen auch weiterhin nicht auf öffentlichen Wegen benutzt werden, sagt Johannes Boos vom ADAC.
Die neue Verordnung gilt nicht für E-Roller, die jetzt schon im Betrieb sind. Die sind ja teilweise deutlich schneller, verfügen nicht über die vorgeschriebene Ausrüstung wie Klingel oder Licht. Da müsste der Hersteller nachrüsten und nachträglich eine Betriebserlaubnis für frühere Modellserien beantragen. Das ist eher unwahrscheinlich.
Außer der Betriebserlaubnis sollten Käufer auch auf die Sicherheit achten. Die kleinen legalen Elektroroller kosten ab 500 Euro und sind etwa 10 bis 12 Kilogramm leicht und transportabel. Diese Roller haben sehr kleine Räder, etwa so groß wie ein Handrücken. Das reicht für gut asphaltierte Straßen, kann aber gefährlich sein bei feuchten Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten oder Spurrillen. Fachhändler Teupen hat Tipps für die Auswahl des richtigen Elektrorollers.
Der Roller muss zum Fahrer passen. Das heißt, die Lenkstange sollte groß sein, sollte zur Körpergröße passen. Das Gewicht, wenn der Akku vorne in der Lenkstange ist und man ist ein relativ schwerer Fahrer, dann ist man natürlich vorderradlastig. Wir finden auch diese Hartgummireifen sehr unvorteilhaft, weil auf ebenem Boden mag das gut funktionieren. Aber sobald ich über Kopfsteinpflaster fahre, bergab sogar, sehen wir das als Risiko an.
Roller mit großen Reifen sind dagegen meist deutlich schwerer. 16 bis 20 Kilogramm. Beim Hersteller Metz hat man für das Modell Muva ein deutlich größeres Rad gewählt, das etwa so groß ist wie eine Hand mit gespreizten Fingern, erklärt Produktmanager Tobias Lorenz.
Wir haben in der Entwicklung Tests durchgeführt und da haben wir festgestellt, dass alle Reifengrößen unter 12 Zoll deutlich schlechter performen, vor allem in Sachen Sicherheit.
Konkurrent BMW setzt sogar auf noch größere Räder. Diese beiden Roller liegen aber preislich im vierstelligen Bereich, 2000 Euro und mehr. Die Bremsen und Fahrstabilität sind ein besonders wichtiges Kriterium, denn auch wenn der Motor bei 20 Stundenkilometer automatisch abschaltet, können die Roller bergab auch deutlich schneller fahren. Dann wirken starke Kräfte auf das Fahrgestell und es kann dann schnell ins Flattern geraten oder die Räder ins Rutschen kommen. Eine erste Testfahrt mit dem Metz-Roller auf der Straße.
Rasant, rasant.
Da geht es ja ein bisschen bergab, man kriegt da schnell 30 Stundenkilometer drauf und hier so einen Berg runter. Da kriegt man auch 50 drauf. Also da muss man dann wirklich schon ein bisschen überlegen, wie man fährt. Weil dann gehen auch die Bremskräfte ganz schön hier in den Holm rein. Das heißt, das Gerät ist dann, obwohl es sehr stabil ist, bei 50 Stundenkilometer hat das so seine Grenzen. Ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen langsamer fahren.
Die Prüforganisation DEKRA hat in einem Vergleich mehrere Modelle unter die Lupe genommen. Dabei zeigten sich insbesondere bei den günstigen Modellen Schwächen bei der Reichweite und den Bremsen. Ob es ein gekaufter oder ein geliehener Roller ist, es gibt für Fahrer, die älter als 15 Jahre sind, weder einen Führerschein noch eine Helmpflicht. Zahlreiche Verbände und Ärzte fordern aber dazu auf, trotzdem einen Helm zu tragen und vorher etwas zu üben. Das schadet dem Fahrspaß nicht.
Da rollt was auf uns zu. Elektroroller sind morgen das Thema im Marktplatz, hier im Deutschlandfunk ab 10 nach 10.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das Telefonieren ist in den vergangenen 20 Jahren erheblich günstiger geworden. Trotzdem gibt es immer noch Call-by-Call-Billigvorwahlen. Sie werden vor der eigentlichen Rufnummer eingetippt. Machen Sie Auslandsgespräche immer noch günstiger? Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Eingeführt wurden die Call-by-Call-Billigvorwahlnummern vor über 20 Jahren. Sie sollten helfen, die Marktmacht der Deutschen Telekom zu brechen. Statt mit dem Telefonanschluss komplett auf einen neuen Anbieter zu wechseln, können die Kunden der Telekom seither bei jedem Anruf neu entscheiden, ob sie für das Gespräch den Standardtarif nutzen wollen oder einen alternativen Anbieter.
Für beispielsweise Ferngespräche, also über den eigenen Ort hinaus, oder Gespräche in bestimmte ausländische Länder.
Erklärt Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen das Prinzip. Die passenden Call-by-Call-Vorwahlnummern finden sich regelmäßig auf den Serviceseiten mancher Zeitungen oder über Vergleichsportale im Internet. Die Tarifsuche ist dabei nicht ganz einfach, denn für unterschiedliche Tageszeiten berechnen viele Anbieter oft unterschiedliche Tarife. Der Preisvergleich zahlt sich dann aber schon bei einem kurzen Telefonat von ein paar Minuten aus, sagt Verbraucherschützerin Henschler.
Das kann sich um einzelne Cent handeln, kann aber auch um mehrere Euro gehen, denn zum Beispiel Auslandsgespräche sind teilweise immer noch ziemlich teuer und hier kann man durchaus erheblich sparen.
Zwischenzeitlich waren die Call-by-Call-Angebote etwas in Verruf geraten, denn manche unseriöse Anbieter haben ihre Preise teilweise mehrfach am Tag geändert und manchmal sogar auf das Hundertfache erhöht, erinnert sich Henschler.
Und wer da nicht wirklich vor jedem Telefonat am besten nachgeschaut hat, ob der Preis noch so ist, wie man ihn im Kopf hat, der konnte da schnell mal in eine solche Kostenfalle tappen.
Solche Überraschungen können heutzutage zum Glück nicht mehr passieren. Bevor das eigentliche Telefonat vermittelt wird, sagt jetzt in jedem Fall eine Computerstimme den aktuell gültigen Tarif an. Insgesamt geht die Zeit der Billigvorwahlen aber wohl langsam zu Ende. Schließlich sind Ferngespräche innerhalb Deutschlands heute auch bei vielen Festnetzanschlüssen schon im Monatspreis enthalten. Trotzdem kann sich auch für solche Kunden die Nutzung von Call-by-Call in bestimmten Situationen lohnen, sagt Alexander Kuch vom Telekommunikationsmagazin teltarif.de.
Das heißt, wenn man jetzt schon sehr viel zu einem Handy anrufen möchte, zum Beispiel innerhalb von Deutschland, dann sind diese Telefonate nicht in der Flatrate mit enthalten. Also dafür macht es schon Sinn, oder eben, wenn man auch sehr viel Ausland telefonieren möchte.
Mit dem sogenannten Pre-Selection-Verfahren lässt sich auch festlegen, dass grundsätzlich alle Auslands- und Festnetzgespräche über einen speziellen, festgelegten alternativen Anbieter geführt werden.
Das ist wie wenn ich sozusagen in mein Telefon einprogrammieren würde, dass ich immer dieselbe Call-by-Call-Nummer verwenden möchte, um zu einem bestimmten Ziel zu telefonieren. So wurde praktisch dieser Anbieter fest im Telefonnetz hinterlegt.
Inzwischen sei es aber oft einfacher und sinnvoller, komplett zu einem anderen Telefonanbieter zu wechseln, sagt Tarifexperte Kuch. Wer das machen möchte, sollte sich allerdings dessen Tarife genau anschauen. Denn die Call-by-Call-Billigvorwahlen und Pre-Selection funktionieren tatsächlich nur bei Festnetzanschlüssen der Deutschen Telekom. Wer mit seinem Telefonanschluss komplett zu einem anderen Anbieter gewechselt ist, kann aber mit sogenannten Callback- und Call-Through-Angeboten ebenfalls sparen. Oder er telefoniert gleich über das Internet, beispielsweise mit Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Skype. Damit sind sogar Gespräche ins Ausland komplett kostenlos. Nur muss der Angerufene hier ebenfalls den passenden Messenger nutzen.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat die Firmenräume von Ökotest durchsucht. Es geht um den Verdacht der Untreue. Trotz eigener wirtschaftlicher Schieflage soll die Ökotest Holding Ende 2017 Anteile einer angeschlagenen Gesellschaft in Hongkong erworben und dieser auch noch Darlehen gewährt haben. Die Ermittlungen hätten aber keinen Zusammenhang mit den Presseaktivitäten der Zeitschrift, betonte die Staatsanwaltschaft. Die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission und die zweite als Chefin des Verteidigungsministeriums. Reaktionen und Gespräche gleich in den Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Susanne Kuhlmann sagt Tschüss.